kommt man dann nicht am Ende wieder genau dahin zurück, dass, was eben sich Marx beschrieben hat, als die theologischen Mucken des Kapitals, in dem Sinne, dass doch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Ausbeutung und die Entfremdung, die der Kapitalismus leistet, darin besteht, dass er oder vielleicht andersrum, dass, also dass er die Lebenszeit von Menschen, die, also des Individuums, ist ja doch linear, wenn man davon ausgeht, dass er stirbt und nicht wiedergeboren wird. Und dass er diese lineare Lebenszeit einspeist in sozusagen in ökonomischen Zirkel. Und diese Zirkel, die Zeit dieser Zirkel sind zirkulär. Und das heißt, es wird dabei ständig vergessen eigentlich, dass der Mensch wird darin verschlissen in diesen Zirkeln eigentlich. Es wird immer vergessen, dass er eigentlich sterben muss. Das heißt, das ist sozusagen diese tiefe Inkongruenz, die Ausbeutung gewährleistet.
Ja, genau. Dass der Mensch ist im Grunde wie jede andere Maschine sozusagen, er dient dem Kapital, aber das menschliche Leben bildet in sich keine geschlossene Einheit. Ja, dadurch, dass das menschliche Leben immer in diese lineare Entwicklung, in diese lineare Akkumulation des Kapitals eingeschrieben wird, es wird sozusagen nur bilanziert. Ja, das sind war ein Mann beleidigt, ein Professor für Germanistik, glaube ich, der musste emeritieren oder in die Rente gehen, wie auch immer. Und er hat so ein Zettelchen bekommen, wo er seine Leistungen in der Zeit an der Uni, das war glaube ich in Düsseldorf, vermerken sollte. Und das war nur eine Frage vorhanden, nämlich welcher Umfang war von den Drittmitteln, der er angeboten hat für die Uni in der Zeit seiner Professur. Das ist eben, er war als Germanist, also als Jahrhundert, nicht mit beiden Beinen der Wirtschaft steht, schockiert, dass alle seine Überlegungen aus seinem Innenleben und das alles irgendwie nicht zählt. Aber das war eben der Punkt, ja, dass diese lineare Akkumulation des Kapitals führt dazu, dass der Mensch, wenn er stirbt, sozusagen nur als eine Bilanz kommt, ja, in diese Geschichte. Also wie viel hat er angeworben und wie weit hat er sich verschuldet? Ja, das ist das, was sozusagen am Ende steht. Und alles andere bleibt irrelevant. Es wäre relevant, wäre es möglich, sozusagen eine Umkehr dieser Zeit zu veranstalten. Ja? Dass er sozusagen, dass dann wäre der menschliche, ein individuelles menschliches Leben hätte eine universale Bedeutung. Ja, als der Punkt oder Ort dieser Umkehr. Ja, diese Kehre, wie Heiliger gesagt, oder? Also eben diese Bewegung zurück, ja, umschlagen, ja, das ist die Hoffnung. Ja, dass sozusagen, dass die Veränderung mit meinem Leben koinzidiert.
Also was ich dann eigentlich noch mal sagen wollte, ist dann noch wieder, wie wir gestern zum Ergebnis gekommen sind, eigentlich eben der Tod. Weil Sie haben ja gerade sozusagen nochmal gesagt, das 68er Projekt ist aufbegehrt gegen des Kapitalismus im Sinne des Konsums wieder eingespeist werden will, in den Kapitalismus sozusagen sein Fortbestehen eigentlich gewährleistet. Und die Frage sozusagen, ob man den Kapitalismus transzendieren kann, ist die, den Text von Benjamin trägt. Das heißt, ist dann dadurch doch wieder irgendwie die Frage, ist sozusagen das peinliche Moment im Kapitalismus. immer der Tod bleibt, die Möglichkeit, dass der Einzelne quasi dann doch stirbt und verschwindet.
Ja, absolut. Ja, das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, dass der Kapitalismus, also was Benjamin stört am Kapitalismus, ist, dass es irgendwie nicht klar ist, wie der Kapitalismus stirbt. Ja? Und in diesem Sinne wird der Kapitalismus dem menschlichen Leben fremd, inkongruent. Ja? Man kann sagen, dass der Mensch ist wie alles andere. Ja, das ist so wie Bäume und ich weiß nicht, das und jenes. Das heißt, wird geboren, lebt und stirbt. Ja. Und in dieser sozusagen Bewegung erkennt der Mensch sein Schicksal wieder. Ja, vielleicht ist es ein tragisches Schicksal, aber es ist ein Schicksal, das von allen geteilt wird. Ja, der Mensch ist so wie alles andere auch. Aber nicht so wie der Kapitalismus. Weil es ist nicht klar, wie der Kapitalismus sterben kann. Das ist das Problem. Übrigens, Jameson hat diesen berühmten Satz, steht irgendwo, wird in Amerika oft zitiert, dass wir heute uns leichter der Untergang der Welt vorstellen können als Untergang des Kapitalismus. Ja, es ist in der Tat leicht zu verstehen, ja, dass die Welt untergeht, aber es ist absolut unklar, wie der Kapitalismus untergehen kann. Und Benjamin eben meint, dass diese Unklarheit eine sehr, sehr tiefliegende ist. Ja. Die kommt daher, dass Kapitalismus von einem Glauben an die lineare, fortschreitende, akkumulierende Zeit des Wachstums baut. Ja. Und eine solche Zeit kann nicht umkehren. Ja. Diese Zeit kann grundsätzlich nicht rückgängig gemacht werden. Und daher, Kapitalismus ist anders als alles andere. Ja. Und weil der Kapitalismus alles ist, anders ist als alles andere, die Chance zur Umkehr kann nur eine messianische sein, also nur eine Chance, die sozusagen die metallurgische, tragische Perspektive überwindet. Das heißt, eine Chance, die jenseits dessen liegt, was als möglich gehalten werden kann. Ja? Das ist so eine Möglichkeit jenseits der Möglichkeit. Ja? Das ist Kommen von etwas, womit wir nicht rechnen können. Ja, nur das sozusagen kann dem Kapitalismus angemessen werden.
Ich wollte auch nochmal auf diese Figur des zirkulären Begehren zu sprechen kommen. Und zwar ist meine Frage, ob nicht diese Figur nicht eher implizit schon in diesem Text und in der Kritik Benjamins am Kapitalismus enthalten ist und nicht, wie Sie gesagt haben, eine Kritik sozusagen oder sozusagen der Fehlmoment von Benjamin ist. Weil gerade, also ich würde sagen, dass gerade diese zirkuläre Figur sozusagen den Glauben ausmacht, der sozusagen Schuld absolut integriert, absolut zirkulär werden lässt, weil das zirkuläre Begehren wäre sozusagen der Sprung von Arbeit zum Konsum, Arbeit und Konsum, Arbeit und Konsum. Und beide sind sozusagen Schuldfiguren. Und das heißt, die Schuld wird in diesem Moment total und fängt an zu zirkulieren. Und der Moment, auf dem sozusagen diese Zirkulation überhaupt funktionieren kann, ist der Glauben daran, was Sie auch beschrieben haben, an die Zeit, an die lineare Zeit. Und gerade die wird aber unterdrückt, gerade die gerät ins Unterbewusstsein und wird verschoben. Und was macht man denn damit?
Damit macht man Folgendes, dass man einsieht, dass die zirkulierende Schuld keine kapitalistische Schuld ist. Weil diese Schuld mit der Zeit nicht wächst, sondern eben zirkuliert. Ja. Das ist noch das, was Anaximander in seinem Widerspruch beschreiben. Das heißt, die Schuld zirkuliert insofern, dass etwas wird geboren, wächst und dann stirbt. Ja? Und so sozusagen werden die Schulden abbezahlt. Ja? Die Schulden werden abbezahlt durch den Tod und auf den Nullpunkt gebracht. Ja? Dann entsteht eine neue Schuld, das heißt ein neuer Mensch, ja? Wächst, dann wieder stirbt und wieder zu Punkt Null. Ja? Wir haben diese Rückkehr zu Punkt Null. Ja? An einem gewissen Punkt wird sozusagen die Schuld nullifiziert, dann entsteht wieder und so zirkuliert die Schuld. Bei Kapitalismus, was sozusagen das Problematische ist, ist, dass diese Null nicht erreicht wird. Ja, das heißt, die Schuld akkumuliert sich nur addiert, eben nicht zirkuliert, sondern nur addiert. Und in dieser Situation kann man nie völlig entsündet sein oder nicht völlig entschuldet sein. Wir sagen, entschuldigen Sie bitte, aber wir werden nicht entschuldigt. Ja? Wir werden nicht entschuldigt, unsere Schuld akkumuliert sich in der Zeit nur. Ja, sogar der Tod kann uns nicht entschulden. Ja? So wie Sowjetunion, ja, habe ich den Russen gesagt. Sowjetunion ist gestorben, aber Schulden sind nicht getilgt. Ja? Sie werden weiter bezahlt. Ja? Das heißt, es ist sozusagen kein Ereignis, sei es auf der Ebene des Staates, sei es auf der Ebene des einzelnen Menschen. Nun, die Sache ist die, dass warum ich das Begehren geschaffen habe, weil das Begehren im klassischen Sinne ist etwas, was befriedigt werden kann. Ja? Sexuelles Begehren existiert und wird dann befriedigt. Wenn das sexuelle Begehren befriedigt wird oder Hunger befriedigt werden, sie werden nullifiziert. Ja? Sie kommen auf Punkt Null. Das bedeutet nicht, dass diese Begehren nicht weiter entsteht, ja? Sei es Hunger, sei es sexuelle Begehren, es entsteht wieder. Ja? Aber wird wieder befriedigt und wieder auf Punkt Null gebracht. Ja? In diesem Sinne können wir sagen, dass das Begehren zirkuliert wie die Schuld, ja? Im klassischen Modell, und kommt immer durch diesen Null, ja? Durch diese Nullifizierung. Das führt dazu, dass, wie Kojève sagt, auch die Geschichte, jede Geschichte, kann verstanden werden als zirkulär. Und zwar an dem Punkt, an dem so etwas wie die Geschichte, das geschichtliche Begehren befriedigt wird. Ja? Das, so erklärt er auch das hegelische Modell, dass wir bestimmt mit sozialen, politischen und so weiter Veränderungen bestimmte Wünsche verbinden, aber irgendwann werden diese Wünsche erfüllt. Interessanterweise wird bestätigt die Vermutung von Benjamin, dass die Psychoanalyse ist die Chance sozusagen, die Möglichkeit, das Begehren zu verzinsen. Ja, das heißt, das Begehren wachsen zu lassen, ohne Nullifizierung. Ja, weil wenn man Lacan liest, ja, er macht das genial, ja, weil er durch die Kojève'sche Schule gemacht hat. Er hat gesagt, Sexualität ist nicht möglich und der sexuelle Akt findet nicht statt. Ja. Wenn der Sexualakt nicht stattfindet, bedeutet, dass die Sexualität nie befriedigt wird. Und das bedeutet, dass Sexualität und das Begehren nur wachsen mit der Zeit. Ja. Das heißt, sie können frustriert werden, ja, aber sie können nicht befriedigt werden. Die Psychoanalyse in der Tat gibt die Möglichkeit, wenn man sie richtig liest, ja, so richtig in diesem Sinne, ja, so wie Lacan und Deleuze gelesen haben, gibt die Möglichkeit, das Begehren als infinites Begehren, prinzipiell unbefriedigbares Begehren zu beschreiben. Und tun wir das, dann kriegen wir das Begehren als Kapital. Dann wird das Begehren das gleiche wie das Kapital. Und wir sind sozusagen in den Kapitalismus einbezogen, auf der Seite des Konsums, genauso gut auf der Seite der Produktion. Man kann sagen, dass Weber plus Lacan Das ist der perfekte Kapitalismus, ja. Weil man ist sozusagen auf beiden Seiten. Es ist nur Akkumulation, Wachstum und lineare Zahlen. Ja, es gibt überhaupt keine Befriedigung und es gibt überhaupt keine Benefizierung.
Weil selbst dann wäre Benjamins Kritik immer noch, dass gerade sozusagen dieser Glauben an dieses totale Begehren oder die Wirklichkeit des totalen Begehrens verdrängt ist und gerade daran nicht geglaubt wird, weil der Glauben des Kapitalismus besteht ja gerade darin, dass das Begehren zu befriedigen ist und dass ich die Befriedigung einholen kann.
Ja gut.
Sondern sonst wären wir tatsächlich Figuren...
Dass die Kritik von Benjamin... Die Kritik der Benjamin am Kapitalismus ist schon klar. Was ich unterstreichen wollte, ist, dass Kritik von Benjamin an die Kritik des Kapitalismus. An die Kritik des Kapitalismus ist meistens von Sagen. Also, ein psychoanalytischer zum Beispiel. Also im Sinne des Begehrens. So. Und dann sagt er, oder weist die Möglichkeit, oder zeichnet die Möglichkeit vor, diese Kritik als Teil der kapitalistischen Logik der Akkumulation und des Wachstums und des Fortschritts zu verstehen. Ja? Es geht einfach weiter, immer weiter. Dabei, das bedeutet nicht für ihn ja sicherlich, dass Kapitalismus ist absolut, das ist klar, aber das bedeutet nicht nur in der messianischen Perspektive. Und die messianische Perspektive in Bezug auf das Begehren, das ist ganz klar, was das ist. Es ist etwas, dass du bekommst etwas, was du nie gewollt hast. Das wäre das Messianische. Allerdings ist es so, dass man kann das sicherlich umkehren. Also wenn ich da Derrida wäre, so, hätte ich das umgekehrt. Und ich hätte gesagt, das infinite Begehren ist letztendlich ein Begehren ohne Adresse. Ja? Das heißt, ein Begehren an sich, das sich auf Dinge erstreckt, die wir nicht begehren. Ja? Das ist eben das Begehren des Nichtbegehrbaren oder des Nicht-Vorstellbaren, ist das Begehren des absolut anderen, wovon ich nicht weiß, was das ist. Ja? Ich will etwas, wovon ich nicht weiß, was das ist. Und ich kann auch nicht wissen. Allerdings kann man sagen mit, ja, also, immer weiter spielen. Was Benjamin ganz bestimmt anstrebt, ist eben das. Ankunft Messias ist etwas Unpassendes. Ja? Es findet statt nie zur richtigen Zeit und nicht dann, wann wir es wollen. Ja? So, ja, was anderen beschäftigt sind. Gerade, ja, und gerade nicht dabei sind. Dann kommt der Messias und macht alles kaputt. Ja. Ja. Und das ist eben ja, so wie man etwas baut und so, und jetzt kommt das Kind, ja, spielerisch zerstört alles. Ja. Das ist sozusagen das, worauf man nicht gewartet hat. Und das ist eben das Messianische, ja? Das ist diese messianische Dimension der unerwarteten Unterbrechung. An die glaubt er insofern, also der glaubt er nicht, aber er bejaht das. Ja? Er sagt, das ist die uns einzige verbliebene Chance, dieses Wachstum zu nullifizieren und eine Umkehr jenseits der zyklischen Zeit zu erreichen.
Aber das ist ja auch schon wieder ganz konkret, also und sehr erwartet. Also die Zeit anzuhalten und die Gegenwart sozusagen total auszudehnen, ohne überhaupt noch einen Fortschritt zuzulassen. Und dann würde Derrida auch wieder sagen, ja, aber das ist Zeit geben. Und ja, in dem Moment, wo ich diese Zeit bekomme, bin ich schon wieder sozusagen in ein ganz anderes Schuldverhältnis verstrickt und
klar, man kann das. Man kann das sicherlich sozusagen relativieren. Man kann sicherlich immer sagen, wir geben dem unerwarteten Zeit. Allerdings.
Ja, und selbst wenn das Unerwartete kommt und die Zeit gibt es mir die Zeit.
Ja, gibt mir.
Und
Aber es könnte sein, dass es nicht mehr die Zeit, ja, sozusagen. Es kommt unerwartet und sagt mir, deine Zeit ist um, und zwar unerwartet. Ja.
Aber selbst dann muss ich sozusagen noch mit diesem unerwarteten X umgehen als ein Geschenk. Und selbst dieses Geschenk und diese Gabe, ja, des Unerwarteten würde mich immer noch verschulden, egal wie sie sozusagen dann konkret strukturiert ist.
Na gut, das sieht auch hier, wie wir wissen, sozusagen einen Ausweg, indem man sagt, das Unerwartete das wirklich messianisch ist, ja, ist etwas, das immer schon stattfindet, vielleicht ohne dass wir es merken können. Ja. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir gerade jetzt, ja, es ist nicht so, dass wir, also Derridaische Argument geht eher in der Feldgrenze. Er sagt, wir leben hier in einer Kette der Ereignisse. Ja, das ist der Kapitalismus. Ja. Das heißt, wir schreiben ständig ein Narrativ und dann schreiben wir dieses Narrativ ständig um, ja, aus immer neuer Perspektive, und damit schreiben wir ein Narrativ darüber, wie das Narrativ schreiben und so weiter. Das heißt, wir sind immer inbegriffen in einer dieser narrative Bewegung. Jetzt kann man das Messianische verstehen als eine Unterbrechung diese Bewegung zu sein. Aber wir können das auch vorstellen ganz anders, nämlich dass dieses Narrativ hat eigentlich eine andere Bedeutung. Das heißt, dieses Narrativ ist integriert in ein Ereignis, von dem wir keine Ahnung haben. So etwas wie zum Beispiel Matrix, ja, oder so etwas wie sonstiges Science-Fiction-Filme. Ja, nicht wahr? Dass da eigentlich, wir sind alle nur Experimentkaninchen, ja, nicht wahr? Von einem höheren Intellekt, ja, nicht wahr? Da kommt irgendwo aus Jupiter oder ich weiß nicht von was. Ja, so wie die zum Beispiel diese Ratten, ja, im Käfig. Ja? Sie denken, sie haben sozusagen ein von Begehren und Abenteuer erfülltes Leben. Aber eigentlich sitzen sie in einem Laboratorium und die sind sozusagen in ein Ereignis der Wissenschaftsentwicklung integriert. Ja. Okay. Und Wissenschaftsvermehrung. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir es auch sind. Ja. Das heißt, wir sind auch integriert in ein Ereignis, das parallel zu dem, was wir machen, und zwar täglich machen, ja, es ist nicht unterbrechen oder Bewegung, unterbricht nicht auf der Ebene der Zahlen, aber unterbricht auf der Ebene des Sinns. Ja, in dem Sinne, dass das, was wir alles machen, möglicherweise einen völlig anderen Sinn hat. Ja. Das heißt, einen völlig anderen, und schreibt sich in ein völlig anderes Narrativ ein. Das wäre dann das Messianische. Ja. Das Messianische wäre sozusagen eine Umkehr, die stattfindet jenseits unserer Möglichkeit, das wahrzunehmen und zu beobachten. Nicht einmal als Unterbrechung der Beobachtung, ja, sondern das ist sozusagen völlig außerhalb der Reichweite und gleichzeitig infiziert und lenkt unser Leben so, wie es ist, immer schon, ja, vom Anbeginn. Ja, das ist ein Ding. Ja. Ah ja. Ja? Sie wollten was fragen?
Ich?
Ja, pass auf. Nee.
Hat sich auch erledigt.
Pass auf. Ja, alles sind erledigt, das Begehren. Hat sich nur nicht jetzt. Alles sind satisfied. Das ist gut. Sehen Sie, das ist die Rolle des Begehrens. Ja. Das Begehren muss immer weiter treiben. Ja, immer weiter in die Zeit sich entfalten. Ja. Wenn das nicht stattfindet, dann ist die Zeit sozusagen um, ja, anteilig gesehen. Ja. Ich bin auch skeptisch, ja. Aber in letzter Zeit, das ist wie eine Plage. Wenn man in England besonders einen Vortrag hält, dann sofort hört man etwas vom Körper oder Organe oder dass das Begehren ewig fließt. Ja. Und ich reagiere meistens mit dem Wissensprinzip, dass ich fühle meine Organe sehr gut. Und sozusagen, meistens fließt das Begehren nicht, sondern bin völlig exhaustiv. Was auch beides stimmt, aber irgendwie die Jugend ist ja völlig fasziniert von diesem Konzept, sehr zutiefst kapitalistischen Konzept. In der Tat denke ich, dass dieser Überlegung von Benjamin ist ein guter Ausgangspunkt, um den Diskurs des Begehrens sozusagen fertig zu werden, weil dieser Diskurs zutiefst kapitalistisch ist irgendwie. Ja. Es ist etwas, was wirklich das System am Leben hält.
Wenn es trotzdem ist, dass es quasi zwei verschiedene Arten von Zeit gibt, zum Beispiel eben zirkuläre und lineare, dann wäre es eigentlich interessant, sich den Punkt von der Aufeinandertreffen anzuschauen. Ja? Und dann müsste man sich da fragen, ob es nicht zum Beispiel so etwas gibt wie ein Begehren des Endes. Also ob man nicht das unendliche Begehren sozusagen eigentlich an der Stelle hat, wo es zum Beispiel ein Todesbegehren gibt.
Ja, das wäre sozusagen der Faschismus.
Ja, da kommen wir wieder drauf zurück.
Ja, da kommen wir auf die Problematik zurück. Okay, ja, kommen wir auf die Problematik zurück. Ja. Aber, ja, das gibt es ja sicherlich. Es gibt bei Deleuze einige Texte, die meistens übersehen werden, auch bei früheren Lyotard. Er hat übrigens dieses Buch Economie libidinale verbunden zu Wiederauflagen. Aber die ist nicht interessant, weil es gibt zum Beispiel da eine Beschreibung der entfremdeten Arbeit, der Arbeit in einer Fabrik. Ja. Die wird dann sexuell finanziert, sehr massiv. Und dann wird gezeigt, dass sozusagen es geht eine Befriedigung in der Repetition. Und zwar auch in der Unterwerfung unter einem Plan und einem Diktat. Also man kann sozusagen ausgehen aus einem gewissen Modell des Masochismus. Ja, also, wo Deleuze sagt, der Masochismus wird absolut falsch verstanden. Da hat er allerdings recht. Ja. Also in dieser Zahl wird er sagen, dass Masochismus wird verstanden als Ertragen der Schmerzen und wird sozusagen, oder Liebe zum Schmerz, ja, und ist sozusagen dann gesetzt als Opposition zum Sadismus. Oder Sadismus ist sozusagen eine Lust, Schmerzen zuzufügen. Und Masochismus Schmerzen zu ertragen. Und in der Tat, bei Sachenmasuch findet man dieses Thema eigentlich nicht. Ja. Sondern, wenn man die Texte tatsächlich liest, und da bin ich ja schon mit Deleuze einverstanden, was sozusagen eigentlich der Sinn des Masochismus, wie von Sachenmasuch beschrieben wurde, ist sozusagen die Liebe zum Befehl. Er will sozusagen Befehle bekommen und die ausführen. Diese Befehle können unter Umständen auch Schmerz zufügen, ja, aber es ist nicht das Zentrale. Bei den meisten Befehlen sind es nicht. Die meisten Befehle, die er erfüllt, sind sozusagen völlig schmerzlos. Aber er muss, er kann nur leben und er kann nur Lust gewinnen, wenn er befohlen wird, ja, wenn eine Autorität ihn dazu zwingt, irgendetwas zu tun. Ja. Und auf diese Weise lässt sich zum Beispiel der ganze Begriff der Entfremdung leicht erledigen, ja. Was Deleuze eigentlich auch tut. Ja. Entfremdete Arbeit ist eine befohlene Arbeit. Eine befohlene Arbeit, eine Arbeit sozusagen, die darin besteht, dass man Befehle ausführt. Ja. Nun ist es eine mögliche Quelle eines autonomen Lustgewinns, ja, dass gerade dadurch, dass ich Befehle ausführe, sozusagen, genieße ich das im masochistischen Sinne.
Das ist tatsächlich die totale Spiegelfigur zur faschistischen Figur. Also wenn Karl Schmitt sagt, dass eigentlich auf dem Boden jedes Vertrags steckt irgendwie eine gewaltsame Handlung und eine Dezision, das heißt ein Befehl. Und es ist im Masochismus ja so, dass auf dem Boden jedes Befehl steckt ein Vertrag. Ja, das heißt, man sieht ja auch bei Sacha Masoch oder so, der hat immer Verträge mit diesen Damen abgeschlossen und sozusagen im ganzen kapitalistischen Sinne, dass sie ihm für eine gewisse Zeit lang das Befehl dürfen. Also es ist wirklich genau die Komplementärfiguren.
Es sind Komplementärfiguren und Deleuze sagt das nicht so direkt, weil er sozusagen. Hätte er das direkt gesagt, wäre es sozusagen aus dem linken Flügel ausgeschlossen. Aber er sagt de facto das auch und er sagt an einer Stelle sogar so ein paar Sätze, die man so interpretieren kann und eigentlich nicht anders, dass dafür wird man auch hoch bezahlt. Ja? Das heißt, hochbezahlte Führungskräfte sind nichts anderes als Wande im Pelz. Ja? Die wurden von Sacher Masoch auch sehr hoch bezahlt. Ja? Es gibt dafür, dass sie ihm Befehle gibt. Ja? Das heißt, die Gesellschaft aus tief liegenden masochistischen Trieben heraus bezahlt die Führungskräfte, und zwar die Manager, ja, und so weiter. Und bezahlt sie hoch, damit sie diese Gesellschaft Befehle geben, ja, diese Gesellschaft dann ausführen kann und so kann sie diese masochistischen Triebe befriedigen. Auf diese Weise bekommt sozusagen das ganze Klassenverhältnis und so weiter ein zusätzlicher Kick, ja, selbstverständlich. Im Grunde ist es nichts anderes als eine weitere Schreibung wir haben gerade gesprochen, der hegelischen Dialektik, ja? Dass an einem gewissen Punkt der Herr eigentlich kein Herr mehr ist, weil er nur das konsumiert, was ihm Sklave zu konsumieren gibt. Und in diesem Sinne ist vom Sklaven total abhängig. Aber sozusagen, wenn man Deleuze folgt, der Herr wird noch dazu sozusagen bezahlt, um bereit zu sein, diese Funktion zu übernehmen, auch dann, dass sie keinen Sinn mehr macht. Ja. Er weiß, dass er kein Herr ist, aber er lässt sich hoch bezahlen, um dieses Wissen zu verbergen, ja. und weiter Befehle zu geben zur Befriedigung der masochistischen Gelüste der Masse.
Darin steht ja genau sozusagen, das ist ein total zentraler Paradox. Das Paradox für den Masochisten besteht ja darin, der quasi den Vertrag abschließt, aber das lustvoll zu erleben, vergessen, bis zu einem gewissen Punkt möglicherweise vergessen muss, dass er den Vertrag abgeschlossen hat. Andererseits gibt es immer ein Spiel um diese Grenze, zum Beispiel ab der endlich sterben oder so. Und ich weiß nicht, das ist deshalb wirklich lustig. Also auch weil man zum Beispiel sagen könnte, diese Führungskräfte, also die Vorstellung der ganzen Machtkritik der 68er besteht ja darin, wenn wir uns einmal von der Macht befreit haben, dann können wir frei leben. Ja? Und die, was dieser Einwand wirklich sagt, ist ja, ja, was machen wir denn dann? Wir wissen es ja überhaupt nicht. Wenn wir jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen müssten, wir wären total aufgeschmissen. Ja? Deshalb sozusagen unser eigentliches Begehren ist die Unterdrückung. Das heißt, wir wissen nur, dass wir irgendwas machen wollen, wissen aber nicht was. Und bestellen ist dann sozusagen so ein Manager, der eigentlich auch nicht weiß, aber der ja, hoch bezahlt wird.
Der Mieter das verbirgt.
Und wir müssen genau wie der Masochist immer vergessen, dass wir müssen den Manager sozusagen immer bekämpfen, damit wir vergessen können, dass wir ihn angestellt haben. Ja.
Genau.
Aber ich glaube, wir dürfen es nicht vergessen, sondern wir müssen wissen, dass wir den Vertrag gemacht haben, weil sonst, wenn wir es vergessen würden, wäre die Lust ewig. Und dann wäre keine Differenz mehr zu sehen, wir würden nicht wissen, dass wir Lust verspüren. Das ist so die Odysseus-Figur, die sich ankettet am Mast und den Schmerz ertragen kann, aber weiß, dass er angekettet ist und sozusagen niemals ganz sich erlebt. Das heißt, wir müssen diesen letzten Punkt des Bewusstseins noch haben, dass dieser Vertrag abgeschlossen ist.
Irgendwie schon, denke ich schon, ja. Und das ist vielleicht der Sinn der Biopolitik. Also man kann das auch weitergehen. Das ist ein guter Hinweis, dass wir dabei nicht sterben können, nicht sterben sollen. Das ist sozusagen, man kann sagen im Sinne der Foucault'schen Biopolitik, dass wir unsere Regierung und Führungskräfte bestellen, dazu, dass sie uns quälen, aber nicht zum Tode. Das ist der Urvertrag und wir bezahlen sie dafür, dass sie so tun, als ob sie tatsächlich Führungskräfte sind und eigentlich nicht offenbaren die Tatsache, dass sie genauso nicht weiter wissen wie ein anderer. Dass sie Laune haben. Ja? Das ist, wenn sie es gibt übrigens, man kann das und jenes über diese Wand Bekenntnisse von der Frau von Sachen und so sagen, sie hat nachweislich sehr viel gelogen und so weiter, es gibt eine große Literatur darüber. Aber ich glaube, in einem Punkt, weil dieser Punkt immer wiederkehrt und eigentlich nicht sozusagen oft übersehen wird, dass wenn im Großen und Ganzen hat sie ständig darunter gelitten, ja, und zwar tief darunter gelitten, dass er von ihr etwas immer sozusagen gefordert hat, dass sie Laune hat und Befehle gibt. Und sie hatte keine Laune. Es war einfach müde, ja. Und wollte sich ein bisschen entspannen. Diese Arbeit, ihn ständig zu befehlen und ständig Laune zu haben und Leidenschaft und so weiter, hat sie absolut verrückt gemacht. Und sie wollte nur weg, ja.
Es gibt Leiden, ja, Narzissmus, aber auch Leiden des Sadisten, ja. Das ist sozusagen, das Leiden nicht der Unterworfene, sondern der Unterworfene genießt, ja.
Ja, aber die richtigen Sadisten, die kommen selten an die Macht, ja, so wie Hitler und so weiter. Die kommen selten an die Macht. Also die wirklich Lust haben, ja. Wenn man schaut an unsere Politiker in der Wahlzustand, ich würde, wenn man dieses Modell dann weitertragen, ich würde sagen, dass sie sozusagen den Zustand der absoluten Erschöpfung erreicht haben, wie die Frauen von Sachen, was auch immer. Das heißt, sie sind sozusagen so erschöpft, dass sie nicht mehr wehren können, gegen die Forderung, Befehle zu geben. Ja. Sozusagen nicht einmal sich wehren können, ja, von dieser Illusionsübertragung und müssen ständig darunter leiden. Das ist eine Figur, die immer wieder in Bezug auf den Stars, ja, oder Sportler, aber in diesem Sinne sind sie alle, sind sie Politiker und sie müssen sozusagen abgestumpft, sie machen so eine abgestumpfte, total neutrale Eindruck, ja, von Menschen, die einfach nichts mehr empfinden können, auf nichts mehr reagieren können. Sie sind sozusagen total fürs ganze Leben abgeschaltet und können das nur passiv ertragen, ja, was ihnen alles zustößt. Ja.
Ja, weil sie machen sich quasi, sie machen quasi das Sein zu ihrer Domina. Ja. Also so jemand wie Schröder oder so hat ja eigentlich immer gesagt, er exekutiert, er ist gar nicht sozusagen der Befehlsgeber, sondern er exekutiert eigentlich nur die Befehle, die ihm das Sein selbst schickt. Ja. Also das Geberschaft oder die Sachzwänge. Er hat immer gesagt, die Sachzwänge.
Sie Sachzwänge.
Ja, das heißt, er ist sozusagen der kriecht in so eine Ledermundruhe vom Sein.
Ja. Ja, genau.
Und gibt das dann, und wird von dem aber gleichzeitig, ihm wird sozusagen vom Sein befohlen, den Pelz anzuziehen und wiederum angegriffen
zu lassen. Ja, genau. Sie wissen, dass der erste sadomasochistische Bordell wurde in Europa irgendwo Mitte des 19. Jahrhunderts schon etabliert. Und zwar in Hamburg. Ein riesiger Lager, unterirdisch, mit sehr kompliziertem System der Torturen und Kammern und so. Also eigentlich so eine absolute Hochleistung der Technologie. Das wurde entwickelt und weiter und irgendwie schon Anfang des 20. Jahrhunderts, das war eine unglaubliche, jetzt ist es verschüttet und gesperrt, eine unglaubliche Verkettung von unterirdischen Räumen, ausgerüstet mit der sehr komplizierten Technik und so weiter. Und es war so der Abseits vom Stadtgebiet von Hamburg. Und dann haben irgendwie angefangen, die arme Bevölkerung sozusagen in dieser Region sich zu bewegen. Und sie haben Schreie in der Nacht gehört, ja, wurden durch diese Schreie gestört, haben das Polizei gemeldet und Polizei eine Razzia gemacht und dort die ganze deutsche Geldelite, vor allem die großen Hamburger Schiffe, Unternehmen, so die ganzen Chefs, ja, die haben das praktisch aufgebaut. Und das ist genau das, ja. Das heißt, sozusagen die Führungskräfte leiden akut unter dem Mangel an Unterdrückung. Ja. Die unterdrücken zwar alle anderen sozusagen in ihrem Auftrag, aber selbst bleiben auf der Strecke und sie müssen noch sozusagen bezahlen, damit sie auch zusätzlich unterdrückt werden. Allerdings der Marxismus, ja, der Schröder, kommt doch aus der marxistischen Schule. Marxismus ist so eine Domina etwa, weil Marxismus hat so etwas wie Ausbeutung, ja, und ökonomische Gesetze und eben Sachzwänge und so. Das Ganze erfunden, das heißt sozusagen, die industrielle Welt ist eine Hölle dargestellt, die sozusagen den Menschen, wo auch immer sich befindet, ständig quält.
Das schließt sich dann doch meistens wieder der Kreis, weil die Dominas, die da aufhalten werden, stammen ja meistens wieder dem Proletariat.
Die Domina, das sind die Produktivkräfte. Ja, die Produktivkräfte.
Und im Marxismus ist auch eben das Proletariat quasi die Domina.
Also, ja, ja.
Also dann am äußersten Zipfel, also sozusagen die obersten Führungskräfte, müssen sich dann wieder dem Proletariat unterwerfen.
Ja, sie müssen das Proletariat ausbeuten. Ja, weil wenn sie das nicht tun, Proletariat wird dann sozusagen sein Status des Proletariats verlieren. Es wird dann keine Arbeiterklasse mehr, weil die Arbeiterklasse, die sie nicht ausgebeutet ist, ist keine Arbeiterklasse. Per Definition. Und so sozusagen die Führungskräfte werden bezahlt, damit sie aus der Arbeiterklasse Arbeiterklasse machen. Aber alles im Namen der Produktivkräfte, die eben als Domina, als Wirtschaft, ja, wirtschaftliche Logik, ja, das ist die Domina, sie befehlt mal, und die gibt auch so unsinnige Befehle, zum Beispiel nach Shanghai zu fahren, ja, und dort irgendwie Eisenbahn einzulegen und so weiter. Im Grunde, ja, sozusagen wirklich gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Aber, also ich meine, dass man plötzlich aus dem heiteren Himmel nach Peking fährt und auf irgendwelche Eisenbahn anlegt er. Also das entwirft jede menschliche Logik. Aber man sagt, das ist die Logik der Wirtschaft. Ja,
das ist
das.
Das ist so. Ja,
gibt es ja noch weitere Überlegungen. Zum Thema Kapitalismus und Masochismus. Aber ich denke, das wäre ein Thema. Ich habe das irgendwann gemacht, glaube ich. Ja. Aber das war schon lange her. Liebesinnesökonomie, ja. Überhaupt sozusagen dieser Beginnungstheorie und so weiter. Sollen wir das noch einmal machen, vielleicht im nächsten Semester?